Gedacht, dass der Winter so die Spreu vom Weizen trennt und man dann sieht mir, wer wirklich mit dem Herrn treu ist und bereit ist, alles für das Evangelium und die Gemeinde zu geben und wer bereit ist, den Preis dafür zu zahlen, Gott anzubeten und sein Wort zu hören. Und da kommt ihr ja alle irgendwie durchweg gut weg, von daher, also toll, dass ihr hier seid. Sagt das bitte nicht denen, die nicht hier gewesen sind. Ich weiß, dass sowas manchmal auch, kann man ja auch missverstehen, oder in dem Fall wäre es ja schon schlimm, wenn man es richtig verstehen würde. Aber das war jetzt auch dann der letzte Scherz für diesen Vormittag und wir können dann ernst werden. Ich glaube, ich höre heute auf mit der Predigtreihe. Jetzt ist schon der 8. Teil unserer Predigtreihe über Gottes Stimme und mittlerweile irgendwie habe ich schon wieder ganz viele andere Themen und muss mich hier schon am Riemen reißen, um dabei zu bleiben. Und irgendwie haben wir jetzt auch lange genug darüber geredet, ist jetzt auch kein so wichtiges Thema. Das war ein Witz. Das ist natürlich doof, ich habe gerade gesagt, es kommt keiner mehr und dann kam doch einer, dann war klar, dass ihr nicht gelacht habt, weil ihr es nicht verstanden habt. Also es ist natürlich ein super wichtiges Thema, man könnte bestimmt auch noch viel mehr darüber sagen, aber wahrscheinlich höre ich jetzt auf damit. Falls nicht, mache ich nächstes Mal weiter und ihr seid überrascht, aber das macht ja auch gar nichts. Beim 8. Teil heute geht es um den Frieden. Das Bild hinter mir erkläre ich euch nachher. Damit hat es tatsächlich eine Bewandtnis. Ich habe es nicht nur genommen, weil mir die Töne, die Farbtöne so gut gefallen haben, sondern es hat dann auch tatsächlich eine Bedeutung für das Thema des Friedens heute. Wer war denn vor 2 Wochen dabei, als ich hier zum letzten Mal über Gottes Frieden gepredigt habe und da haben wir eine Lectio Divina zusammen gemacht und haben auch über einen Bibelvers da uns Gedanken gemacht, der mit Frieden zu tun hatte. Okay, das sind schon mal einige, dann wisst ihr schon mal einen der Predigtverse, die heute kommen, denn das hatte ich da ja schon angesagt, dass wir über den Vers, über den ich heute predigen werde, dann eben auch diese Übung gemacht haben, wie man auf Gottes Wort hören kann und aus der Bibel sehr viel rausholen kann. Falls ihr nicht dabei wart, würde ich euch echt mal empfehlen, die Predigt nachzuhören, weil das ist echt eine total gute Methode, Bibel zu lesen und beim Bibellesen was von Gott zu hören und eben unabhängig zu sein von der Auslegung anderer Menschen und wirklich so direkt Gott aus seinem Wort sprechen zu hören. Gehört ein Hauskreis von uns, hat es auch schon gemacht. Hoffe, das ist auch nicht. Ach was. Okay, ihr macht das morgen. Oh, damit bricht dann meine ganze Predigt in sich zusammen. Ja. Okay, das ist gut, danke. Also ihr habt schon gemacht und ihr wiederholt das morgen nochmal und alles ist wieder total super. Genau. Also dann greife ich jetzt einfach hier weiter mit meinem Frieden. Wahrscheinlich hat ja jeder Christ schon mal gesagt oder mindestens jemanden sagen hören, ich habe über irgendwas gebetet und dann hatte ich keinen Frieden darüber, also habe ich das sein gelassen oder aber umgekehrt positiv, ich habe über etwas gebetet und dann hatte ich den Frieden und dann habe ich das gemacht. Also das scheint so eine der häufigsten Methoden zu sein, wie man Gottes Willen entdecken kann und weiß, wo Gott möchte, dass man lang geht, hat irgendwas mit diesem Frieden zu tun. Und deswegen denke ich mal, dass ich da an eine Erfahrung anknüpfe, die vermutlich jeder von euch schon mal gemacht hat. Friede ist ein großes Thema im Gottesreich und in der Gemeinde und ist eine ganz normale Methode, irgendwie so zu beten, dass man irgendwann merkt, dass Gottes Friede da ist. Und ich fange jetzt erstmal damit an, irgendwie zu sagen, woher der Friede kommt, dann reden wir ein bisschen drüber, was der Friede ist und nachher geht es dann wie eben ganz präzise darum, wie Gott durch seinen Frieden redet und was er damit sagen möchte. Johannes 14, Verse 26 bis 27. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Also Jesus bringt hier so ein paar Begriffe zusammen und er redet von dem Beistand, der kommt, sagt, dieser Beistand, der kommt, das ist der Heilige Geist und dann spricht er davon, dass er uns seinen Frieden gibt, nicht irgendeinen Frieden, wie die Welt ihn gibt, sondern eben seinen eigenen Frieden und dass er den bei uns lassen wird. Und das heißt ja eigentlich, wenn man es so zusammenfasst, irgendwie hat das ja sehr in einem Atemzug gesagt, der Friede, über den wir reden, ist nicht irgendein Gefühl nur, sondern ist der Heilige Geist. Und wenn ihr eine Konkordanz zu Hause habt, dann könnt ihr das auch mal nachlesen, einfach mal überall im Neuen Testament gucken, wo das Wort Frieden auftaucht. Ganz oft ist das so im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist und es ist ziemlich deutlich eigentlich, dass Gottes Geist damit gemeint ist. Wenn ihr nicht wisst, was eine Konkordanz ist, dann kann ich euch das eben erklären. Ist ein dickes Buch, da stehen alle Wörter drin, die in der Bibel auftauchen, bis auf so ganz unwichtige Wörter wie und ein und der und die und das. Und dahinter stehen dann alle Verse, wo das vorkommt und dann kann man das nachschlagen. Gibt es mittlerweile auch in elektronisch, ist wesentlich angenehmer als mit dieser Bücher. Aber wir hatten ja Freitag auch hier jemanden, der noch auf Bücher geschworen hat und von daher kann man das auch noch als Buch kaufen und dann könnt ihr das alles mal irgendwie nachlesen. Ist manchmal total interessant, wenn man mal wissen will, irgendwie wo ist denn noch vom Frieden die Rede oder von irgendeinem bestimmten Wort. Aber das kann irgendwie eine richtig interessante Sache sein, wieder mal durch die ganze Bibel durchzugehen und rauszufinden, was denn da eigentlich gemeint ist. Damit ist der Friede natürlich auch irgendwie was anderes als so dieser esoterische Friede. Und ich schätze mal, wie wenn man jetzt mal rumfragen würde, mache ich jetzt nicht, aber wie was fällt uns zuerst ein bei dem Wort Friede, dann wäre zumindest meine Antwort vermutlich irgendwie, wenn ich jetzt ganz unreflektiert wäre, ich würde sagen, Friede ist Abwesenheit von Krieg. Wenn nichts stressig ist, wenn nichts komisch ist, wie wenn keine Panzer rollen, wenn es keinen Stress gibt, wenn niemand sich die Köpfe einschlägt, wenn keine angespannte Stimmung da ist, wie wenn man keine Angst um sein Leben haben muss, dann ist das irgendwie Friede. Also Friede ist politisch wie das, was wir hier haben. Es ist keine große Lebensbedrohung, wenn man rausgeht. Man hat keine Gasmasken zu Hause, man muss nicht irgendwie Sorge haben, dass irgendwie ein Panzer daherfährt. Das wäre ja schon mal erstmal Friede. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich so ein bisschen wenig, weil wenn Friede einfach nur das wäre, irgendwie, dass kein Krieg da ist, dann wäre das schon mal irgendwie sehr gut, aber es wäre ja eigentlich auch nicht so wirklich viel, denn es kann ja auch sehr unangenehm sein, ohne dass man einen akuten Krieg hat. Und ein paar von euch werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, es gab mal irgendwie so diese Zeit des Kalten Krieges, wo dann zwar auch keine Bomben geworfen worden sind, aber es herrschte ganz große Verstimmung zwischen den USA und der Sowjetunion oder irgendwie ein bisschen ausgeweitet irgendwie zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO und irgendwie es war die ganze Zeit eine ganz unangenehme Stimmung und es wurde unglaublich hochgerüstet, irgendwie überall sind Bomben gebaut worden, Atomraketen wie ohne Ende stationiert worden und man hatte eigentlich über Jahrzehnte Angst, dass irgendwann mal jemand etwas Falsches macht und dieses ganze Pulverfass, auf dem wir sitzen, geht hoch. Und ich bin in den 70ern geboren, 1972, und von daher in 80er Jahren aufgewachsen. Und in den 80er Jahren hatte man echt Schiss vor einem Atomkrieg. Also wahrscheinlich, wenn ihr auch so mein Alter seid, dann könnt ihr euch daran erinnern. Es gab Filme wie The Day After, der davon handelte, irgendwie, wie es am Tag nach dem Atomkrieg sein wird, wie wenn der saure Regen anfängt zu rieseln und die Hälfte der Verwandtschaft nicht mehr von der Arbeit nach Hause kommt und wie das ganze Land im Chaos versinkt und alles wie ganz schrecklich sein wird. Man hat in der Schule als Schullektüre teilweise die letzten Kinder von Schevenborn gelesen. Kennt ihr das? Schreckliches Buch, oder? Genau, deswegen habe ich es auch nicht gelesen. Aber auch wieder wie so ein wunderbares irgendwie Atomkriegbuch. Und das war einfach irgendwie so die Angst, die man damals hatte. Also selbst die James-Bond-Filme haben davon gehandelt, irgendwie, dass irgendeine terroristische Macht irgendwie einen Atomsprengkopf klaut. Die meisten Punkbands, irgendwie, die damals irgendwie groß waren, haben irgendwelche Lieder irgendwie über Atomkrieg gehabt. Und du konntest wirklich eine Zeit lang irgendwie auch nicht durch die Stadt gehen oder ohne irgendwo Plakate da zu haben oder Friedensmärsche, die irgendwie mit Atompilzen geworben haben. Also das war echt schrecklich. Und ich kann mich da irgendwie noch ziemlich gut dran erinnern, weil ich manchmal echt irgendwie ganz schön Angst davor hatte, irgendwie, dass das jetzt irgendwie demnächst passieren konnte. Und ich also tatsächlich mit so einer Art Angst vor einem Atomkrieg aufgewachsen bin. Das war natürlich nicht immer irgendwie da, aber irgendwo war das schon so eine Grundangst, die immer da war, weil man halt so wusste, irgendwie, es kann eigentlich jederzeit losgehen und keiner konnte davon ausgehen, dass die Welt danach in einem guten Zustand wäre. Und es war halt einfach wie so eine Angst, die mitlief. Und das kann ja irgendwie dann auch nicht sein, irgendwie, dass so ein kalter Krieg Friede bedeutet und dass Friede das halt einfach nur ist, dass man nicht akut mit Waffen spricht, so dass das irgendwie noch aussteht. Das war auf jeden Fall irgendwie nicht so wirklich ein friedliches Gefühl. Und so würde ich sagen, dass Friede eigentlich mehr bedeutet, als dass man gerade nicht kämpft, sondern Friede ist ein Gefühl von Ganzheitlichkeit, ist ein profunder Zustand des Wohlbefindens, wo man sicher sein kann, dass man an den Platz im Leben kommen kann, wo man hingehört, wo man merkt, ich bin mit mir selbst im Reinen, ich bin mit der Welt im Reinen, letzten Endes auch mit Gott im Reinen, und wo man keine Angst davor haben muss, dass es demnächst irgendwie ganz schrecklich weitergehen wird. Und solange das nicht gegeben ist, wie man nicht mehr dieses Gefühl irgendwie von Entspannung hat, irgendwie, und diese Ruhe da ist, sowohl die äußere als auch die innere, kann man eigentlich auch nicht von Frieden reden. Und das drückt sich total gut aus in diesem hebräischen Wort Shalom, das wahrscheinlich auch jeder mal gehört hat, der eine Weile mit dem Herrn unterwegs ist. Und das heißt auch erstmal oberflächlich betrachtet nichts anderes als Frieden. Aber wenn man da mal irgendwie so tiefer reingeht, ist es echt ein Friede auf jeder Ebene. Irgendwie ist es in der inneren Ebene, ist es in der äußeren Ebene. Friede in der Beziehung mit Gott, Friede in der Beziehung mit seinen Mitmenschen. Irgendwie. Also das alles, wie drückt das aus? Und es hat letzten Endes wirklich etwas damit zu tun, dass es einem richtig gut geht. Und so ist also der Friede, über den wir reden, nicht einfach bloß irgendwie so ein Friede, wo man sich nicht die Fresse einschlägt, sondern es ist irgendwie ein Friede, wo man sehr gut miteinander klarkommt und wo man innerlich nicht am Rad dreht, sondern wo es einem richtig gut geht. Und ich denke mal, so ein Friede wünscht sich jeder. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass irgendjemand, sei denn er ist irgendwie total gehirnpüriert, kann ich mir nicht denken, dass irgendjemand sagen würde, nein, Friede finde ich total blöd, super langweilig die ganze Angelegenheit. Ich möchte lieber irgendwie, dass es kriegerisch losgeht. Ich finde das total super, irgendwie innerlich unruhig zu sein. Ich drehe total gerne am Rad. Ich mag irgendwo diese Angespanntheit voll gerne. Ich schätze die Gefahr eines Herzinfarkts mit Mitte 45 ungefähr, schätze ich sehr hoch ein. Das finde ich total gut. Ich mag das, wenn ich mich abends ins Bett lege und mehrere Stunden nicht einschlafe. Irgendwie, das ist mir viel lieber als Friede. Gibt es irgendjemand, der hier so denkt? Dann würden wir uns einfach nachher hinten an der Treppe treffen und dann nochmal drüber reden, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und ich bin ja selbst so jemand, der echt unter Einschlafproblemen leidet und auch gestern irgendwie war ich dann 3:40 irgendwie im Bett, weil ich nochmal aufgestanden bin und das war echt total schrecklich, ich mag das nicht. Innere Unruhe ist total fürchterlich, also es ist eine Sache, die ich überhaupt nicht mag. Und so ist es dieser Friede, irgendwie auch dieser innere Friede, ist etwas total Wertvolles. So dieses Gefühl, innerlich angekommen zu sein und mit allem im Reinen zu sein, ist total toll. Und es ist eben auch nicht so dieser esoterische Friede, den man sich irgendwie selber aufbauen muss und von dem ja auch sehr viel die Rede ist, wie gerade so durch den Einfluss von Buddhismus und anderen östlichen Strömungen, wo man ja immer wieder auch mal so auf Seminare stößt, wo man dann sich in den Frieden hineinbuxieren kann, mit Hilfe sehr unangenehmer körperlicher Positionen, die man da einnehmen muss. So, dass man versucht hat, irgendwie 2 Stunden im Lotussitz zu sitzen, der weiß, was ich meine. Das ist auch eine Möglichkeit, Frieden zu kriegen, aber es ist auch wieder was total anderes, weil es so ein menschengemachter Friede ist, wie einer, in den ich mich selber reinbringe. Und dieser Friede, von dem die Bibel redet, ist halt einfach die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und so ist also das, worüber wir sprechen, nicht irgendein komischer Friede, sondern es ist der Friede, den die Gegenwart Gottes in unserem Leben bringt. Und ich denke, es ist einfach unmöglich, dass man nicht irgendwie dieses Gefühl von Frieden hat, wenn Gottes Geist da ist. Und das scheint so das Ziel irgendwie des Ganzen zu sein, wie das Jesus uns seinen Geist gibt, dass er sagt, hier, er bleibt auch bei euch. Und dass wir die Möglichkeit haben, in dieser Gegenwart Gottes zu leben und damit natürlich auch unsere Gedanken, unsere Gefühle, alles in den Frieden Gottes hineingekommen ist und wir diese innere Ruhe der Gegenwart Gottes haben. Friede entsteht also einfach immer da, wo Gott im Mittelpunkt steht. Und das ist ja eh auch ein Thema, über das ich immer gerne rede. Irgendwie, wenn Gott im Mittelpunkt steht, dann verändern sich Sachen einfach positiv und dann geschehen richtig gute Dinge. Und nicht zuletzt irgendwie kann man davon ausgehen, dass wenn Gott der Mittelpunkt ist und wir uns um ihn drehen und er bei uns ist, dann werden wir auch Frieden haben. Jesaja 26, Vers 3, hier mal nach Luther zitiert. Da heißt es, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Ich habe den Vers irgendwie immer im Englischen im Kopf und gedacht, der haben King James, und ich weiß nicht, warum die so anders übersetzt, aber wenn ich das jetzt da mal irgendwie wörtlich aus dem Englischen übersetzen würde, dann heißt das, du bewahrst den in vollkommenem Frieden, der seinen Blick auf dich gerichtet hält, denn er vertraut dir. Kann sein, dass man einfach irgendwie das Hebräisch irgendwie sehr unterschiedlich übersetzen kann, aber irgendwie hatte ich immer das im Kopf und habe da auch irgendwie ganz oft über nachgedacht und meditiert, also taucht einige Male in meinem Gebetstagebuch auf. So dieser Gedanke, dass wenn ich meinen Blick auf Gott gerichtet halte, dann werde ich Frieden haben. Dann werde ich jemand sein, der fest verwurzelt ist in Gott, und dann stehe ich auf diesem festen Fundament. Und dann wird Gott mich auch in einem vollkommenen Frieden bewahren. Und das bedeutet halt auch, wenn ich nicht mehr auf Gott gucke und mich mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftige, dann kommt wieder Unfriede. Und so ist also das, was Gott mir zunächst mal durch seinen Frieden sagt, und vielleicht das Wichtigste überhaupt, dass eine Erschütterung des Friedens bedeutet, ich bin nicht mehr da, wo Gott mich haben will. Ich gehe gerade irgendeinen Weg, der nicht richtig ist, und das merke ich mir daran, dass dieser Friede nicht mehr da ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was Roland da gerade vorgelesen hat. Dieser Gedanke mir davon, so wenn die Welt mich hat und ich mich irgendwie und ich anfange auf die Welt zu reagieren, dann wird das irgendwie etwas mit mir machen, mit meinem Inneren, und dann ist da irgendwas nicht mehr in Ordnung mit. Und so ist also der Friede erstmal irgendwie eine Sache, die uns anzeigt, ob wir in Gottes Willen sind und ob wir uns auf Gott zubewegen oder ob wir uns auf Gott wegbewegen. Und wenn du davon ausgehst, dass dein Grundzustand als Christ eigentlich erstmal ist, dass du Frieden hast, dann kann man sich Gedanken machen, wenn man in Unfrieden reinkommt. Und ich selber merke, dass wenn ich über längere Zeiten irgendwie vielleicht unruhig bin innerlich und nicht mehr so fest wie Jesus vertraue und er nicht mehr irgendwie so stark da ist, dann ist irgendwas falsch. Dann bin ich irgendwo falsch abgebogen, dann beschäftige ich mich gerade mit den falschen Sachen. Und dann kann ich auch einfach mal gucken, was ist denn los? Irgendwie, wann hatte ich das letzte Mal Frieden? Warum habe ich den jetzt gerade nicht mehr? Was habe ich irgendwie in der Zwischenzeit gemacht? Und wie gibt es irgendwas, was in meinem Leben gerade irgendwie zu groß ist, was eigentlich lieber klein sein sollte? Und kann dann halt so meinen Lebenskurs wieder ein bisschen fein justieren. Und dann ist das auch in der Regel so, dass der Friede Gottes sehr schnell wiederkommt. Und damit ist der Friede Gottes eine Möglichkeit zu erkennen, was Gott in einer bestimmten Situation von uns möchte. Und ich finde, das ist eine extrem wichtige Angelegenheit, weil wir ja Christen sich immer wieder Gedanken darüber machen, was will Gott eigentlich? Und als ich mich bekehrt habe, da war das auch eine ganz große Frage, und mir ist dann wie gesagt worden, wenn du wissen willst, was Gott von dir will, dann musst du die Bibel lesen. Denn in der Bibel steht alles drin, was Gott von uns möchte, und in jeder Lebenssituation, in jeder Lebensfrage, die du hast, wirst du eine Möglichkeit finden in der Bibel, dass Gott dir das beantwortet. Und das klingt super, ist aber totaler Blödsinn, wenn ich das jetzt mal so ganz drastisch sage, weil es stimmt einfach nicht. Die Bibel beantwortet ganz viele Fragen von Menschen, die damals gelebt haben, vor mindestens 2000 Jahren, und die beantwortet sie auch irgendwie ganz prächtig, aber die meisten Fragen des heutigen Lebens beantwortet sie überhaupt nicht. So eine typische Frage, die die Bibel beantwortet, und wir auch ziemlich lang im Neuen Testament, ist beispielsweise die Frage, darf ich Götzenopferfleisch essen? Und das ist damals offenbar in mehreren Gemeinden irgendwie Thema gewesen. Und Paulus hatte im Römerbrief und im ersten Korintherbrief irgendwie beide Male wieder darüber gesprochen, ob es okay ist, Götzenopferfleisch zu essen oder nicht. Jetzt ist das eine Frage, die habe ich mir bisher noch nie gestellt. Also ich sehe ein, dass diese Frage irgendwie historisch eine ungeheure Relevanz besitzt. Und wie in einer Kultur, in der es irgendwie überall Götzenopferfleisch gibt, irgendwie das halt übrig geblieben ist im Tempel und man auf dem Markt verkauft wird, ist das bestimmt irgendwie auch eine total spannende Frage, ob man das jetzt essen darf oder nicht. Aber in Deutschland kommt das irgendwie nicht so oft vor. Also ich weiß nicht, wann ich so irgendwie letzte Mal irgendwo vorbeigegangen bin und dann war irgendwie dann so ein Schild wie im Metzgerladen, wo stand wie Götzenopferfleisch heute irgendwie 50%. Das ist, glaube ich, noch gar nicht vorgekommen. Und so ein paar Leute haben dann gesagt, ja, vielleicht ist es ja die Frage, ob man Döner essen darf oder nicht. Also ich glaube, selbst da ist das nicht so richtig anwendbar, weil die Schafe da, die ja verarbeitet werden, ja auch nicht irgendwem geopfert werden. Und ich glaube auch Allah irgendwie gar nichts mit Tieropfern zu tun hat. Also das ist auch nicht. Es ist einfach eine Frage, die ist heute irgendwie nullstens relevant. Dafür gibt es ganz viele Fragen, die heute extrem relevant sind, die damals überhaupt nicht relevant waren. Und wenn man versucht, auf diese Fragen dann total deutliche Antworten aus der Bibel zu finden, dann kommt immer Blödsinn dabei raus. Und so eine Frage, die also in meiner Jugend, als ich mich dann bekehrt habe mit 21, in einer recht konservativen Gemeinde, so eine Frage, die da permanent gewälzt worden ist, war die Frage, welche Musik eigentlich ein Christ hören darf. Ich glaube, das ist immer noch relevant. Ich weiß aber nicht mehr, ob das noch so schlimm ist wie früher. Aber damals war es halt so, irgendwie, ich kriegte jede Menge Bücher geschenkt mit grausamen Einbänden. Das muss man auch mal irgendwie sagen, denn Grafikdesign war auch vom Teufel. Und so kriegte ich Bücher wie Wir wollen nur deine Seele oder Rock im Rückwärtsgang, die sich also damit beschäftigt haben, warum man als Christ keine Rockmusik hören darf. Und teilweise waren die Sachen so abgefahren, also ich versuche mal ein positives Wort dafür zu finden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also gerade der Rock im Rückwärtsgang handelt also irgendwie davon, welche Botschaften Schallplatten haben, wenn man sie rückwärts ablaufen lässt. Und es gab also offensichtlich irgendwie eine ganze Menge Leute, die nichts Besseres zu tun hatten, irgendwie als ihren Plattenspieler einfach rückwärts laufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das technisch irgendwie geht oder ob die dann wirklich mit dem Finger irgendwie da gesessen haben und die Platten rückwärts haben abgedreht. Und dann kam irgendwie dann bei einigen Liedern irgendwas ganz Böses raus. Also bei Pink Floyd war irgendwie dann am Ende von The Wall wohl irgendwie so eine Botschaft da drin, irgendwie wenn du die Platte gehört hast und die Botschaft verstanden hast, dann bring dich jetzt bitte um. Und da ich ja gerne Pink Floyd gehört habe, habe ich das, wer weiß wie lange, probiert, irgendwie das da rauszuhören und habe dann wie auch mit meinem Plattenspieler da gesessen und immer irgendwie rückwärts gedreht und wusste dann nicht, wie bin ich jetzt schnell genug oder bin ich zu langsam, aber letzten Endes habe ich auch immer nur verstanden. Also es war echt überhaupt gar nichts da drin. Und so ist es halt, man guckt dann, ob man irgendwelche Prinzipien hat in der Bibel und manche finden dann irgendwelche Prinzipien, die sagen, wie dass man bestimmte Musikarten nicht hören darf und es so diese christliche Musik hört, gibt, die man hören darf. Will ich euch gar nicht sagen, was das ist, das ist nämlich ganz schrecklich. Und andere halt nicht. Und dann gibt es wieder andere, die lesen auch die Bibel so wie ich und die sehen überhaupt nichts zu diesem Thema da drin. Und auch wenn du jetzt in deine gerade schon erwähnte Konkordanz guckst und da mal unter Ehre aufschlägst, da findest du das Wort Rockmusik nicht. Das ist total schockierend irgendwie, aber es ist so, es steht nicht in der Bibel. Also man muss es irgendwie dann schon irgendwie sehr auslegen, um da irgendetwas zu finden. Und ich glaube, dass in solchen Situationen ein wesentlich besserer Gradmesser als die Bibel der innere Friede ist. Wenn ich merke, dass das Hören einer bestimmten Musikrichtung mich irgendwie aus dem Frieden rausbringt, dann höre ich es nicht. Ich höre beispielsweise keinen Heino, weil er mich total aggressiv macht. Quatsch, das war jetzt Blödsinn. Aber so eine Situation halt in meinem eigenen Leben war, ich habe früher irgendwie gerne Pink Floyd gehört irgendwie und habe dann irgendwie gemerkt, als ich dann wie Christ war und mit dem Heiligen Geist erfüllt und keine Drogen mehr genommen habe, dass mich die Musik irgendwie immer komisch draufgebracht hat. Wie immer ich das gehört habe, hatte ich Bock zu kiffen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann es irgendwie auch nicht sein. Irgendwie, warum soll ich mich dieser Gefahr aussetzen? Und hatte da einfach das Gefühl, irgendwie, dass so der Friede in mir unruhig wird. Und habe deswegen gesagt, okay, ich höre kein Pink Floyd mehr. Jetzt mittlerweile hat sich das gelegt irgendwie, aber ich habe, glaube ich, bestimmt 15 Jahre irgendwie nichts von denen hören können, weil das irgendwie immer ein komisches Gefühl gegeben hat. Und dann wusste ich, okay, irgendwie Pink Floyd ist nicht gut für mich. Und dann habe ich es halt einfach nicht gehört irgendwie. Und jetzt mittlerweile geht's wieder. Ich habe auch wieder ein paar CDs und es ist irgendwie völlig in Ordnung. Ist total neutrale, emotionale Reaktion, irgendwie gar kein Problem damit. Also es verführt mich irgendwie überhaupt nicht mehr. Und das ist, was mit diesem Frieden gemeint ist. Ich wäre niemals irgendwie hergegangen und hätte Traktate irgendwie darüber geschrieben, irgendwie, dass man Pink Floyd nicht hören darf, weil ich einfach wusste, dass es für mich selber ist es schlecht. Irgendwie, aber für andere kann es total in Ordnung sein. Und in solchen Fragen, die man einfach nicht von der Bibel her klären kann, ist das Sicherste eigentlich, auf den inneren Frieden zu hören und nicht das zu machen, wie wo der innere Friede aufhört. Und das hast du in ganz vielen Dingen. Die Frage, wie darf man als Christ ins Theater gehen? Darf man als Christ Fernsehen? Darf man als Christ ein teures Auto fahren? Das sind auch irgendwie Fragen, die total irgendwie diskutiert werden. Und letzten Endes ist es immer das Gleiche. Wenn ich mich wohlfühle damit, wenn ich merke, ich bin immer noch mit Gott im Einklang, dann ist es in Ordnung. Und wenn nicht, wenn da irgendwo der Friede erschüttert wird, sollte man sofort damit aufhören und wieder in die Richtung gehen, wo man einfach weiß, dass Gott das gut findet. Und das bedeutet auch, dass dieser innere Friede eine Sache ist, die eher negativ funktioniert als positiv funktioniert. Also das heißt, du merkst, wo Gott dich nicht haben will, eher als wo er dich haben will. Wenn du Frieden hast und du merkst, er geht weg, dann bist du offensichtlich falsch gegangen. Aber es funktioniert nicht irgendwie so rum, dass man total am Rad dreht und dann ein paar Minuten über etwas betet und wenn sich dann der Frieden einstellt, dass man sagt, das ist Gottes Antwort. Und zwar einfach deshalb nicht, weil es eine ganz normale emotionale Reaktion ist, wie wenn man unruhig ist innerlich und man sucht Gottes Gegenwart, dann wird irgendwann die innere Ruhe einkehren. Das ist total natürlich und es hat nichts irgendwie mit einer Antwort Gottes zu tun. Also es funktioniert umgekehrt, wenn du im Frieden bist, irgendwie das, wenn du diese Erschütterung merkst, dann ist irgendwas nicht richtig. Aber es funktioniert nicht so, irgendwie, dass man innerlich am Rad dreht und dann irgendwie zu Gott kommt und da über den Frieden eine Antwort kriegt. Ist dann vielleicht so ein bisschen wie bei Sokrates. Habt ihr Philosophieunterricht in der Schule gehabt? Cool. Nein, okay. Ist jetzt mal ja, nein. Egal. Ein paar von euch haben es gehabt. Ich habe auch ganz schnell, als das ging, dann Religion abgewählt und hatte Philosophie. Und wir haben die Verteidigung des Sokrates gelesen von Platon. Und Sokrates redet da über sein Gewissen, das Daimonion. Und er sagt, es rät mir immer nur ab. Ich höre nie, dass es mir zu etwas rät. Immer sagt es, geh nicht hierhin, geh nicht dahin, mach nicht dieses, denk nicht jenes. Also es rät immer ab und deswegen weiß ich, wann ich auf dem falschen Weg bin. Aber ich weiß dadurch nicht, wann ich auf dem richtigen Weg bin. Und so ungefähr funktioniert es eben auch mit diesem göttlichen Frieden in uns, dass Gott halt uns damit sagt, wenn wir irgendwo falsch gehen. Das bedeutet halt, dass es auch sehr wichtig ist, in diesem Frieden zu sein. Und ich weiß mir, dass das auch ganz schön schwer ist, immer drin zu bleiben. Ich schaffe das selber auch nicht. Das will ich also irgendwie auch gar nicht behaupten, dass das irgendwie so total easy ist. Aber das Ziel sollte ja wirklich eigentlich sein, irgendwo so zu leben, dass immer dieser innere Friede da ist, sodass Gott uns immer auch warnen kann. Und wenn das so ist, dann ist dieser Friede größer als alles, was in der Welt ist. Und davon handelt ein anderer, sehr berühmter Bibelvers, nämlich Paulus im Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Also hinten angefangen, das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, der Friede bewahrt uns in der Gemeinschaft Gottes, unsere Herzen und unsere Gedanken. Aber dieser Friede Gottes übersteigt auch unsere ganze Vernunft, unser ganzes Denken. Das heißt, in Situationen, wo du eigentlich keinen Frieden haben kannst, kannst du doch Frieden haben. Und dieser Friede Gottes ist so eine starke innere Realität, dass es möglich ist, selbst wenn alles wie um dich rum in Schutt und Asche verfällt und alles ist total ätzend, kannst du trotzdem Frieden haben. Und das ist eine Sache, die ich fast irgendwie am faszinierendsten überhaupt finde, ist, dass man Friede im Chaos haben kann, dass man Freude in Trauer haben kann, dass man einfach eine so andere innere Realität haben kann als die äußere Realität, dass nichts, was außen drum passiert, uns kaputt kriegt. Und eigentlich ist das total logisch. Denn wenn unsere Gefühle immer nur Reaktionen wären auf das, was außen ist, dann bilden unsere Gefühle ja nicht das ab, was Gott uns sagt, sondern bilden einfach nur die Außenwelt ab. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also ist das eigentlich eine Lektion, die total wichtig ist zu lernen, dass das, was in uns ist, nicht davon abhängig ist, was außen ist. Also es ist möglich, irgendwie das zu entkoppeln. Wir müssen nicht irgendwie immer auf das reagieren, wie was die Welt uns sagt und was irgendwie draußen passiert, sondern diese innere Realität kann größer sein als alles, was von außen kommt. Und das ist für jeden Menschen wichtig. Also es ist nicht eine Lektion, die jetzt nur für Christen gilt. Ich denke, das muss man als Unchrist, heißt das so? Nicht Christ. Nein, es heißt ab heute Unchrist. Das ist einfach ein geiles Wort. Das braucht man als Unchrist nämlich irgendwie ganz genauso. Wenn du immer am Rad drehst, wenn alle am Rad drehen, dann kannst du ja eigentlich gar nicht so dein eigenes Leben führen. Und oft ist das ja so in Beziehungen, wenn man irgendwie Stress in der Ehe hat, dann ist das Schlimmste, was man machen kann, mitstressen und sich total Sorgen machen irgendwie und am Rad drehen und irgendwie alles noch schlimmer machen. Und wesentlich besser ist es doch dann, wenn man sein Innenleben davon so einigermaßen entkoppelt hat und sagt, ach ja, da kommen wir auch noch irgendwie durch und das wird irgendwie auch noch funktionieren und ich bete jetzt einfach irgendwie mal für dich und für mich und wenigstens ich will doch jetzt irgendwie dann mal irgendwie stark bleiben in dem, was ich weiß. Und dann verändert das nämlich die Situation in einem Maße, wie es nicht funktionieren würde, wenn man sofort irgendwie mit Panik macht. Es gibt ja einfach diese Leute, die immer so der Fels in der Brandung sind und die sich nicht irgendwie von dem, was außen ist, irgendwie irritieren lassen, sondern stark sind in sich selber. Und das sind total wichtige, wertvolle Leute im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Welt drumherum. Es ist ganz schrecklich, wie wenn alle stressen und irgendwie man selber auch mitstresst. Also es ist total gut, irgendwie so diese Entkopplung zu haben und zu wissen, so meine innere Realität kann die äußere Realität beeinflussen, aber ich will es nicht umgekehrt. Und dazu ist ja das klassische Beispiel, das auch hier mein alter Freund Bill Johnson immer so gerne bringt. Als die Jünger über den See fahren und sie kommen im Sturm und haben totale Angst irgendwie und gehen alle irgendwie davon aus, dass sie sterben und untergehen werden, liegt Jesus hinten im Boot und pennt. Und dann kommen sie voller Panik an und sagen, Meister, Meister, wach auf, kümmert es dich denn nicht, dass wir hier untergehen und verderben. Und Jesus steht auf, reibt sich den Schlaf auf den Augen, sagt dem Sturm, hör auf und legt sich wieder hin. Und das ist cool, das ist richtig cool. Und das heißt doch irgendwie, dass diese innere Realität, die Jesus hatte, so viel größer war als die äußere Realität, dass der Sturm ihn nicht nur nicht beunruhigen konnte, sondern der Sturm sich der inneren Realität beugen musste. Und das erlebst du so oft irgendwie gesellschaftlich. Es gibt so viele Situationen, wo alle irgendwie in die falsche Richtung gehen wollen, wo alle irgendwie total komische Gedanken haben und sich total sicher sind, dass das richtig ist. Und dann kommt irgendeiner und sagt so, nee, stimmt aber nicht. Und bringt irgendwie einen ganz anderen Aspekt da rein und plötzlich fällt es den anderen wie Schuppen von den Augen und sie merken, ja stimmt, das ist eigentlich irgendwie total blöd, was wir machen und wir sind gerade in die falsche Richtung unterwegs. Und dazu habe ich euch das Bild hier mitgebracht vom Anfang. Und das schmeiße ich nochmal rein. Ist irgendwann in 30er oder frühen 40er Jahren aufgenommen worden, ich weiß nicht wo. Irgend so eine Nazi-Großveranstaltung und alle stehen da und haben den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben und mittendrin der eine Typ mit den verschränkten Armen, der ein bisschen skeptisch guckt, aber seinen Arm nicht ausstreckt. Und das finde ich so cool, also das ist so schwer, das in so einer Situation zu machen. Also wenn du mal irgendwo warst, wo so eine Massenhysterie herrscht irgendwie und wo irgendwie alle Leute mir das Gleiche machen, es ist so extrem schwer, sich dem zu widersetzen, das gibt's gar nicht. Und der hat es irgendwie hingekriegt, der scheint irgendwie so eine innere Realität gehabt zu haben, die so groß war, dass er sich gesagt hat, auch wenn jetzt 50.000 Leute hier mit ausgestreckten Armen Heil Hitler brüllen, ich muss da nicht mitmachen. Und das ist irgendwie genau das, worüber ich da rede. Wenn Gottes Geist da ist und diese innere Realität in uns stark ist und der Frieden in uns stark ist, dann kann irgendwie die ganze Welt nach links gehen und wir gehen trotzdem nach rechts. Und dann wird uns nicht irgendwie das, was um uns herum ist, so stark beeinflussen, dass wir einfach mitmachen, sondern wir können immer noch mit zu dem stehen, was wir wissen, was Gottes Wille ist und was richtig ist. Und wenn ich mich entscheiden dürfte, ob ich einer von den 50.000 bin oder irgendwie der Typ in der Mitte, ich würde immer den Typ in der Mitte nehmen. Also das wäre mir immer wesentlich, wesentlich lieber. Es sei denn, dass zufällig die 50.000 irgendwie recht haben und er nicht, dann wäre es umgekehrt, aber das kann man in dem Fall ja wohl ausschließen. Ja, jetzt haben wir zwei Sachen gelernt und die gebe ich euch dann nochmal eben mit und bin dann auch schon fertig. Nämlich das erste ist, um vom Frieden geleitet zu werden, muss man überhaupt erstmal im Frieden leben. Und das bedeutet eben auch, um natürlich ein spirituelles Leben irgendwie zu führen, wie mit Gott am Start zu sein und die Gegenwart Gottes in unserem Leben und Inneren regieren zu lassen. Und wenn das der Fall ist, dann zeigt uns der Verlust des Friedens an, dass wir irgendwo auf dem Holzweg sind. Und dann können wir unseren Kurs dann wieder korrigieren, dass wir wieder in den Frieden reinkommen. Und wenn wir merken, Gottes Friede breitet sich wieder aus in uns, dann ist das toll. Ja, Amen.